Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Ein Name verbreitet Angst und Schrecken in Nigeria. Boko Haram. Seit 2010 kommt es immer wieder zu blutigen Anschlägen durch diese radikal-islamische Gruppierung, deren Ziel die Errichtung eines islamischen Gottesstaates in Nigeria ist. Über die Lage im bevölkerungsreichsten afrikanischen Land sprechen wir heute mit dem Journalist und Buchautor Stefan Bayer. Grüß Gott, Herr Bayer, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Grüß Gott, Herr Niggewöhner, ich freue mich, dass wir im Gespräch sind.
Ich freue mich auch. Herr Bayer, viele unserer Hörer werden Sie wahrscheinlich kennen. Sie sind Korrespondent der katholischen Zeitung Die Tagespost und für diese haben Sie sich auch Anfang des Jahres auf die Spur von Boko Haram begeben und aus Nigeria berichtet. Wo genau sind Sie denn da gewesen?
Also ich war vor allem im Norden des Landes unterwegs. Man muss wissen, Nigeria ist ja ein riesiges Land mit 160 Millionen Einwohnern. Der Süden ist überwiegend christlich besiedelt, wenngleich es da auch muslimische Minderheiten gibt. Aber der Norden ist mehrheitlich muslimisch. Und das war für mich insofern das interessantere Gebiet, als dort die Christen ja wirklich im Bedrängnis leben. Und genau darum ging es uns, wie Sie wissen, kümmert sich die Tagespost in vielen Ländern um die Christen in Not, die Christen in schwierigen Situationen. Und das ist im Norden Nigerias tatsächlich der Fall. Deswegen bin ich also von Abuja aus, also von der Hauptstadt, der neuen Hauptstadt, die in der Mitte des Landes liegt, einerseits nach Sokoto im Nordwesten gereist, wo ungefähr 99% der Bevölkerung muslimisch sind, es aber einen starken katholischen Bischof gibt, der dort den Dialog sehr offensiv und mutig führt. Ich war aber dann auch im Mittelbelt, also Jos, die Gegend, die unmittelbar an das Scharia-Gebiet angrenzt und drittens auch an der Grenze zu Kamerun, also im Nordosten des Landes, Adamawa State. Also das ist dann schon Kernland von Boko Haram, jener Terrororganisation, die Sie angesprochen haben, die dort Angst und Schrecken verbreitet.
Sie haben schon gesagt, in einigen, ich glaube es sind 12 Bundesstaaten, gilt die Scharia und dort ist auch die Hochburg von Boko Haram. Wer verbirgt sich eigentlich hinter dieser Gruppierung und was sind ihre Ziele?
Also Boko Haram ist wirklich eine Terrororganisation und sowohl christliche als auch muslimische Gesprächspartner haben immer großen Wert darauf gelegt, das auch so zu definieren. Die Ursprünge dieser Bewegung sind sicher, ich möchte mal sagen, religiöser oder spiritueller Art. Also es ging zunächst in den Ursprüngen tatsächlich um so etwas wie eine islamische Renaissance, also eine Erneuerung des Islam gegen Verweltlichung, gegen Verwestlichung, gegen Korruption, also gegen ein Aufweichen der islamischen Grundprinzipien. Aber das hat sich geändert, das ist gekippt durch die Ermordung des Gründers von dieser Organisation, die sich übrigens nicht selbst Boko Haram nennt. Das ist eine Fremdbezeichnung, keine Eigenbezeichnung. Also durch die Ermordung von diesem Mohammed Yusuf im Jahr 2009 wurde aus dieser, man könnte jetzt sagen, radikalen Erneuerungsbewegung eine Terrororganisation, die damals auch in den Untergrund gegangen ist und heute wirklich mit Mord und mit Terroranschlägen für Angst und Schrecken in der Gegend sorgt. Übrigens nicht nur bei den Christen, sondern auch viele Terroranschläge gegen muslimische Einrichtungen und gegen staatliche Einrichtungen. Das Ziel, nach dem Sie fragen, ist gar nicht so eindeutig definierbar. Die Bezeichnung Boko Haram meint ja, es gehe um die westliche Bildung. Ich glaube, es geht um mehr. Es geht um Lebensstil und Kultur. diese Organisation hofft offensichtlich, also mit Terror und der Verbreitung von Angst, zu einer Rückbesinnung auf die Wurzeln des Islam führen zu können. Solche Versuche haben wir ja auch in manchen Ländern der arabischen Welt bereits gesehen. Und sie sind auch in diesen Ländern meistens ja gescheitert oder dabei zu scheitern.
Sie sagen gerade, das gibt es auch in anderen Ländern. Ist denn Boko Haram ein typisch nigerianisches Phänomen oder gibt es da auch Vernetzungen ins Ausland?
Sowohl als auch, ja. Es gibt tatsächlich Einflüsse aus dem Ausland unterschiedlicher Art. Einerseits, weil die ideologisch propagierte Solidarisierung mit der islamischen Welt dazu führt, dass wo immer es gegen islamistische Bewegungen geht oder gegen den Islam zu gehen scheint, also Afghanistan-Krieg, Irak-Krieg, jetzt das französische Eingreifen gegen die Islamisten in Mali, all diese Dinge haben immer Auswirkungen dann auch wieder auf Nigeria. Das heißt, sie steigern die Radikalisierung, sie dienen der Selbstrechtfertigung des islamistischen Terrors. Auf der anderen Seite ist es aber auch richtig, dass es tatsächlich ein nigerianisches Phänomen ist, denn es spielen hier ganz unterschiedliche Komponenten mit. Zum Beispiel die riesigen ethnischen Verwerfungen, Gegensätze, Widersprüche, die dieses Land ja fast zerreißen. Man muss sich immer vor Augen halten, Nigeria ist ja kein einheitlicher Nationalstaat oder etwas Ähnliches, sondern besteht aus rund 400 verschiedenen Ethnien, die hier künstlich zusammengehalten werden. Es gibt keine Geschichte der nigerianischen Einheit, wenn Sie so wollen, sondern das ist ein Kunststaat, der aus ganz unterschiedlichen Sprach- und Volksgemeinschaften besteht, auch mit ganz unterschiedlichen Traditionen. Und in dieser Gemengelage gibt es nur zwei Faktoren, die so etwas wie Identität den Menschen geben, nämlich auf der einen Seite die Religion, und dann oft eben leider auch in einer ideologisierten Form. Und auf der anderen Seite die Ethnien. Also hier Brücken zwischen Religionen, zwischen Ethnien zu schaffen, ist ein äußerst mühsames Geschäft.
Das heißt also auch, Boko Haram ist kein religiöses Phänomen allein, sondern spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Was macht denn den Reiz aus dieser Gruppierung? Warum schließen sich Leute dieser ja auch sehr brutal vorgehenden Gruppierung ein?
Man muss wissen, dass Nigeria ein sehr armes Land ist. Also auf der einen Seite gibt es diesen unglaublichen Erdölreichtum, der die größte Einnahmequelle des Landes ist. Aber die Exporterlöse aus dem Ölgeschäft fließen zu 80% in die Taschen ganz weniger. Also nur rund 20% davon kommen tatsächlich dem Staat zugute. Das heißt, es gibt eine breite Armut in diesem Land. Es gibt ein korruptes System, das verhindert, dass der Reichtum des Landes, nämlich das Erdöl, tatsächlich dann der Wohlfahrt aller, dem Gemeinwohl, zugute kommt. Und in dieser Situation aus Arbeitslosigkeit, Armut, Korruption, Failed State, sagt man heute modern, nicht? Also einem Scheitern des Staates, einem Fehlen von rechtsstaatlichen Strukturen. In dieser Situation möchten natürlich junge Menschen in erster Linie nicht Opfer werden, nicht Opfer des Systems oder Opfer der Gewalt anderer. Und nicht Opfer zu werden, ist also die einfachste Möglichkeit, sich von so einem Terroristen eine AK-47, also eine Kalaschnikow in die Hand drücken zu lassen, eine Ausbildung zu machen im Schießen und zu einer Gruppe zu gehören, die sich wehren kann. Ich glaube, dass Boko Haram in erster Linie auf diesem Nährboden der Korruption und der Armut wachsen konnte. Es handelt sich tatsächlich nicht in erster Linie um ein religiöses Phänomen, sondern in erster Linie sicher um ein politisches Problem. Aber es ist für den Staat sehr bequem, aus dieser Gemengelage heraus zu erklären, warum es sich eigentlich um ein religiöses Phänomen handelt. Denn solange wir, das heißt die Welt, die es beobachtet, Boko Haram für ein religiöses Problem halten, solange kann der nigerianische Staat die Verantwortung dafür an die religiösen Autoritäten, also an die muslimischen und an die christlichen Führer im Land, abschieben. So als müssten die sich einigen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Solange kann der Staat in Nigeria eben den eigentlichen Problemen des Landes ausweichen.
Also Sie wollen sagen, der Staat könnte sehr wohl mehr tun, aber er tut es nicht, weil es halt bequem ist für ihn.
Ja, die Frage ist tatsächlich, will der Staat tatsächlich vorgehen gegen dieses Phänomen? Ich habe mit vielen Gesprächspartnern in Nigeria gesprochen, auch mit vielen Opfern gesprochen. Warum wird diesen Menschen nicht geholfen? Also Sie erinnern sich wahrscheinlich an die Anschläge zu Weihnachten 2011 in Madala, also nahe der Hauptstadt Abuja, wo ein Selbstmordattentäter vor die Kirche gefahren ist, der Wagen ist explodiert, 44 Menschen sind zu Tode gekommen. Ich habe Hinterbliebene getroffen, ich habe Angehörige von Opfern dort gesehen. Diesen Menschen wird von staatlicher Seite nicht geholfen. Hier ist die Kirche die einzige Institution, die sie auffängt, die ihnen hilft. Wir wissen aber auch, dass es viele Opfer von Boko Haram-Terror gibt, die nicht mit der Kirche verbunden sind, muslimische Opfer oder auch solche, die den traditionellen Religionen anhängen. Wer hilft diesen Menschen? Und in dieser Situation der Wehrlosigkeit, des Ausgeliefertseins gegenüber der Gewalt, gibt es natürlich für viele junge Menschen dann die Option, sich lieber den Terrorgruppen anzuschließen und damit auch Schutz und Sicherheit zu haben, als wehrlos ausgeliefert zu sein. Dazu kommen also diese riesigen sozialen Probleme. Also ich habe in einem Ort, bereits im Maiduguri State, also das ist wirklich Kernland von Boko Haram, mit einem Opfer gesprochen, einem Menschen, dessen Familie ausgelöscht wurde, dessen Haus attackiert wurde und der dann fliehen musste und der mir erzählt hat, für 500 Naira, das sind umgerechnet ungefähr 1 Euro, könne man heute einen Jugendlichen auf der Straße anheuern, man gibt ihm ein Maschinengewehr in die Hand, man setzt ihn auf ein Moped und schickt ihn los. Also das ist die Situation und der Staat könnte tatsächlich mehr tun, indem er die großen sozialen Probleme des Landes angeht. Aber dazu gibt es offensichtlich nicht den Willen und dazu gibt es ganz offensichtlich auch nicht die politischen Eliten.
Sie haben gerade schon gesagt, nicht nur Christen sind Opfer von Boko Haram, sondern auch viele Muslime. Wie stehen denn die gemäßigten, die friedfertigen Muslime, das einfache Volk zu Boko Haram?
In der Zeit, in der ich in Nigeria unterwegs war, gab es einen Anschlag auf den Emir von Kano. Man muss wissen, das ist ein 82-jähriger älterer Herr, eine respektierte Persönlichkeit innerhalb der islamischen Welt. Also nicht irgendein Dorfimam, sondern wirklich eine der herausragenden muslimischen Führungspersönlichkeiten des Landes. Es sind 7 seiner Begleiter damals ums Leben gekommen. Der Anschlag fand in der Moschee statt. Also man kann sich vorstellen, was das für viele Muslime auch emotional bedeutet. Ich hatte die Gelegenheit, dann mit einem höchsten muslimischen Führer Afrikas, nämlich mit dem Sultan von Sokoto zu sprechen. Sokoto ist ganz im Nordwesten des Landes an der Grenze zu Niger. 99% der Bevölkerung dort sind Muslime und der Sultan von Sokoto ist eine traditionelle Autorität. Bereits die britische Kolonialherrschaft hat die Autorität des Sultans immer respektiert. Er hat sogar, ich möchte mal sagen, indirekt ein bisschen über ihn regiert, nämlich indem er dort regiert hat, konnte man also für Frieden und Ordnung, damit Strukturen sorgen. Der Sultan von Sokoto hat in genau gleich scharfer Weise wie viele katholische Bischöfe das Wirken von Boko Haram verurteilt und sagte, das ist eine Terrororganisation. Das ist übrigens auch im Land allgemein bekannt, dass der Sultan sich hier so klar positioniert. Und es würde mich gar nicht verwundern, wenn es früher oder später auch auf diese hohe Autorität, ist wahrscheinlich der ranghöchste Muslim in ganz Westafrika, irgendwann mal einen Anschlag gäbe. Ich habe dann in Abuja, in der Hauptstadt, lange gesprochen mit einem muslimischen Theologen, der einmal in der Woche ein theologisches Dialoggespräch im Fernsehstudio hat mit einem katholischen Priester, also die beiden sind schon ein eingespieltes Team, sprechen dort wirklich auf höchstem theologischen Niveau. Als ich dort war, ging es gerade um die Theodizee-Frage, also um die Frage nach Gott und dem Bösen, warum Gott das Böse zulassen kann. Also diese Dialoge sollten ein bisschen dazu beitragen, Christen wie Muslimen die jeweils andere Sicht einer theologischen Problematik auch offenbar zu machen. Millionen von Menschen sehen diese Fernsehsendung, hören auch Radioprogramme über christlich-islamischen Dialog. Ein drittes Beispiel im Adamawa State, also in Yola, ganz an der Grenze zu Kamerun im Osten des Landes, konnte ich mit einem Imam lange sprechen, der im christlich-islamischen Dialog engagiert ist. Aber alle diese Menschen riskieren ihr Leben, weil sie sich durch das, was sie tun, nämlich durch den Dialog mit Christen, mit der katholischen Kirche, in so einen scharfen Kontrast bringen zu einer Organisation wie Boko Haram, die eben aus dem Konflikt heraus versucht, etwas zu erreichen oder mit Gewalt versucht, etwas zu erreichen und die Gesellschaft zu verändern.
Gibt es denn auch so etwas wie einen Dialog der einfachen Menschen untereinander, dass man einfach die Gefahr, die durch Boko Haram droht, sieht und da zusammenhält? Haben Sie so etwas auch erlebt?
Ja, aber das ist natürlich mehr der Dialog des Alltags, wenn ich das so sagen darf. Es gibt den theologischen Dialog, das findet eben dann auf einer höheren Ebene statt zwischen dem Sultan und seinem Bischof. Auch der Vorsitzende der nigerianischen Bischofskonferenz, den ich besuchen konnte, Erzbischof Ignatius Kaigama in Jos, hat ein Dialogzentrum gegründet, wo sich Autoritäten von beiden Seiten treffen, um zu sprechen. Es gibt mittlerweile allerdings auch den Door-to-Door-Dialog, könnte man sagen, also Jugendgruppen, die einander wechselseitig einladen. Und dann dürfen wir eines nicht vergessen, nämlich, dass in vielen Gegenden die Grenzen ja nicht zwischen den Dörfern laufen, sondern mitten durch die Dörfer gehen, ja, mitten durch Familien. Es gibt gemischt besiedelte Gegenden, es gibt aber auch Familien, die nicht religiös homogen sind, sondern wo manche Familienmitglieder muslimisch wurden oder immer schon waren, andere christlich sind. Also auch solche Situationen habe ich erlebt. Einen Menschen zum Beispiel kennengelernt, dessen Schwester zum Islam konvertiert ist, weil sie einen Muslim geheiratet hat. Er selber, obwohl aus katholischer Familie, hat sich den Pfingstkirchen angeschlossen und trotzdem feiern sie die religiösen Feste alle gemeinsam. Also hier gibt es, man könnte vielleicht in der religiösen Terminologie sagen, auch so etwas wie Synkretismus. Es gibt auch immer noch ein Durchschimmern der traditionellen Religiositäten, der Naturreligionen, auch viel angstbesetzten Aberglauben, der weiterhin präsent ist, sogar bei denen, die getauft sind oder schon christlich oder muslimisch inkulturiert. Also hier mischt sich vieles. Und das macht den Dialog an manchen Orten tatsächlich leichter. An manchen, und das hängt von vielen Faktoren ab, macht es ihn aber auch sehr viel schwerer. Also mir sagte ein Imam in Yola, bis vor zwei Generationen haben wir hier zusammengelebt, Christen und Muslime in derselben Familie, im selben Dorf. Aber jetzt kommt eine Radikalisierung und jetzt wird es das schwieriger.
Über Nigeria sprechen wir heute bei Weltkirche aktuell. Unser telefonisch zugeschalteter Gast ist der Journalist Stefan Bayer. Herr Bayer, sprechen wir im zweiten Teil unseres Gespräches über die katholische Kirche in Nigeria. Ich sage es nochmal, Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas und der Bevölkerungszuwachs ist auch enorm. Dementsprechend viele junge Leute gibt es dort. Wie haben Sie diese Kirche erlebt?
Also es ist auf jeden Fall eine sehr vitale Kirche. Die Menschen sind sehr religiös. Ich sagte schon, also es gibt da Phänomene, die uns fremd sind, nämlich das Durchschimmern einer Schicht von traditioneller Religiosität, wie wir sie nicht mehr kennen. Bei uns in Europa ist das Christentum vielleicht nicht mehr, durch die Säkularisierung nicht mehr, so sehr in Herz und Hirn, aber irgendwie doch noch in Mark und Bein. Die Jahrhunderte christlicher Prägung stecken in uns abendländischen Menschen doch ganz tief. In Afrika haben wir teilweise ein umgekehrtes Phänomen, nämlich dass der christliche Glaube mit Herz und Hirn angenommen wurde, aber dennoch die traditionelle Religiosität irgendwie noch in Mark und Bein steckt. Das führt zu ganz interessanten Phänomenen. Ich glaube, hier braucht es auch Generationen, um sich von manchem Angstbesetzten aus dem, ich darf es mal so keck sagen, aus dem Aberglauben zu befreien. Das braucht sicher einige Zeit. Gleichzeitig ist aber diese Kirche in Nigeria äußerst vital in all ihren Bereichen, so unterschiedlich die Situation auch ist. Und hier muss ich noch einmal darauf hinweisen, es gibt zwei Landeshälften. Also in diesen 36 Bundesstaaten insgesamt kann man so eine grobe Unterscheidung treffen zwischen dem Norden, der mehrheitlich muslimisch ist, wo die Kirche sich in einer Minderheitensituation befindet und zum größten Teil auch sehr, sehr arm ist. Und auf der anderen Seite im Süden, wo der christliche Glaube Mehrheitsreligion ist, auch eine längere Geschichte bereits hat, also früher ankam, und wo die Kirche also nicht im selben Maße von Armut geprägt ist wie im Norden. Diese Zweiteilung des Landes führt auch dazu, dass man nicht jedes Problem gemeinsam lösen kann. Zum Beispiel den Priestermangel. Sie haben im Süden in vielen Gebieten, insbesondere dort, wo die Igbos leben, eine Priesterschwemme, also sehr viele Berufungen, während sie in vielen Gebieten des Nordens einen eklatanten Priestermangel haben, wo Priester weite Landstriche und viele Gemeinden, die weit entfernt voneinander liegen, betreuen müssen und kaum die Möglichkeit haben, zu ihren Gläubigen zu kommen. Nun würde man aus unserer Sicht zunächst sagen, naja, dann sollen eben viele Priester aus dem Süden in den Norden gehen. Aber da gibt es eben viele Hürden in der Mentalität, aber auch in der Sprache. Denn Englisch ist ja die einzige Verständigungssprache im gesamten Land Nigeria. Im Norden, wo die Menschen mehrheitlich Hausa sprechen, da kann einer aus dem Süden, der das eben nicht gelernt hat, überhaupt nicht zurechtkommen. Das heißt also, diese Barrieren in der Sprache, in der Mentalität, in den unterschiedlichen Traditionen führen auch dazu, dass die Kirche im Norden und im Süden so ganz unterschiedliche Probleme und ganz unterschiedliche Sorgen hat.
Mit welchen Herausforderungen ist diese Kirche denn konfrontiert? Was sind die großen Themen dort? Was ist den Gläubigen wichtig?
Also im Norden, wo ich unterwegs war, gibt es diesen Priestermangel, der in erster Linie aufgefangen wird durch die Ausbildung von Katechisten. Mir hat der Bischof von Yola, ein junger Bischof übrigens, Stephen, sagte mir, für ihn ist es wichtiger, viele gut ausgebildete Katechisten zu haben, als noch mehr Priester. Denn die Katechisten sind diejenigen, die vor Ort tatsächlich in ihren Gemeinden die Repräsentanten des christlichen Glaubens sind. Nun versuchen die aber gar nicht, den Priester zu ersetzen, sondern sie versuchen vielmehr den Boden zu bereiten, auf dem dann auch mehr an Berufungen wachsen kann. Ich habe da tief fromme, engagierte Katechisten erlebt, die wirklich in ihren Dörfern, mit ihren Dörfern leben, dort auch als Autoritäten anerkannt werden. Also das sind nicht, bitte das jetzt nicht als Polemik zu verstehen, das sind nicht Pastoralassistenten, die nur predigen und in den Gemeinden mithelfen, sondern sie leben den Alltag der Menschen in ihren Gemeinden, verrichten auch handwerkliche und praktische Tätigkeiten, schlichten aber auch Streitigkeiten, Nachbarschaftskonflikte oder aufkeimende religiöse Konflikte, Ehestreitigkeiten und so weiter, sind also auch ein bisschen Lebensberater in ihren Gemeinden und sie bereiten die Gemeinden auf die Sakramente vor. Ich durfte in einem kleinen Dorf, einem wirklich sehr ländlichen Dorf mit Lehmhütten, strohbedeckte Lehmhütten, durfte ich erleben, mit welcher Freude dort ein katholischer Priester willkommen geheißen wurde. Also der Katechist vor Ort hatte die Gemeinde lange vorbereitet und dann als der Priester kam, musste sich die Messe verzögern, weil so viele Menschen erstmal vor der Heiligen Messe zur Beichte gehen wollten. Also das ist etwas, wo einem als Katholik doch wirklich das Herz aufgeht, wenn man sieht, welche Wertschätzung es für den Priester gibt, gerade aus dem Priestermangel heraus. Dann möchte ich aber noch ein paar weitere Punkte ansprechen, die in dieser Situation Kernanliegen der Kirche sind. Das eine ist die Bildung, die Bildungsarbeit. Denn ein Großteil der Konflikte, die wir in Nigeria haben, kommen natürlich aus einem Mangel an Bildung. Nicht nur aus dem Konflikt zwischen islamisch geprägter und christlich geprägter oder westlich geprägter Bildung, sondern wirklich aus einem Bildungsmangel heraus. Und dann sind da die vielen Themen der sozialen Gerechtigkeit. Also ich habe auch in anderen Ländern, etwa in Indien, in Kalkutta, Slums besichtigt. Aber es ist jedes Mal erschütternd, wenn man in einen Slum kommt. Ich konnte in der Nähe von Abuja einen solchen Slum besuchen, wo die Menschen in Elend leben, in äußerster Armut leben, ohne die Chance auf ein besseres Leben, ohne die Möglichkeit, irgendwie da herauszukommen und in völliger Rechtlosigkeit. Und in dieser Situation ist eigentlich nur die Kirche da, die diesen Menschen die Hand reicht. Also in diesem Slum, von dem ich eben sprach, hat die katholische Kirche eine Schule errichtet. Also hier können Sie also mitten im Slum plötzlich wunderbar sauber herausgeputzte kleine Kinder sehen, die dort nicht nur lesen und schreiben lernen, sondern wirklich Bildung vermittelt bekommen und, wie ich erfreulicherweise sehen konnte, auch eine Herzensbildung. Also es war eine unglaubliche Freude, als wir da mit einem Priester ankamen. Also da sieht man, dass die Kirche wirklich Gutes tun kann in einer Situation, wo der Staat so völlig versagt.
In Nigeria gibt es, habe ich gelesen, auch eine Sektenproblematik. Die boomen dort ähnlich wie in Lateinamerika. Ist das auch eine Aufgabe, der sich die Kirche stellt und ein Problem für den christlich-islamischen Dialog? Denn oftmals wird ja christlicher Glaube oder das, was man davon sieht, eins zu eins gesetzt, dann auch mit der katholischen Kirche.
Ja, das ist völlig korrekt. Tatsächlich ist es so, dass es ein Sektenproblem gibt in mehrfacher Hinsicht. Einerseits, weil Nigeria tatsächlich eine zutiefst religiöse Bevölkerung hat. Hier können apokalyptische Prediger, Sektenprediger, aber auch die Pfingstkirchen, die hier sehr aktiv sind, tatsächlich mit sehr viel Widerhall rechnen und stoßen auf große Resonanz. Viele kommen, machen gute Geschäfte. Es gibt auch einen deutschen Prediger, der dort sehr aktiv ist und sehr viel Geschäft macht. Das ist für die angestammten Kirchen, nicht nur für die katholische, auch für die angestammten protestantischen und anglikanischen Gemeinschaften, ist das tatsächlich ein großes Problem. Dazu kommt, dass sich zwar die katholische Kirche für den Dialog engagiert und zum Dialog der Religionen bekennt, nicht aber andere Gemeinschaften, also die Sekten und auch die Pfingstkirchen bauen gerade darauf auf, einen Exklusivitätsanspruch zu propagieren. Also mir sagte ein nigerianischer Bischof, es hat eben jede Religion ihre Radikalen, die Muslime und wir Christen auch. Aber das Problem ist natürlich tief, weil diese Art der Propaganda, diese konfliktive Art des Auftretens dann den radikalen Kräften der anderen Seite wieder Argumente in die Hand gibt. Also überall dort, wo christliche Prediger oder Prediger im Namen des Christentums gegen den Islam hetzen, führt das natürlich wieder zu muslimischer Gewalt gegen katholische Einrichtungen oder gegen Christen. Das betrifft ja nicht nur Boko Haram. Man darf nicht vergessen, dass weit über das Boko Haram Wirkungsgebiet oder Kerngebiet hinaus es in 12 der nördlichen Bundesstaaten Nigerias Scharia-Recht gibt. Und das wird sehr unterschiedlich angewandt. Betrifft also nicht nur, ich möchte mal sagen, Dinge wie Alkoholverbot in der Öffentlichkeit, sondern das betrifft dann auch zum Beispiel den Erwerb von Grundstücken für den Bau von Kirchen, betrifft das öffentliche Auftreten der Kirche mit ihren Sakramenten und mit ihren Feiern. Und überall da, wo es zu einer Radikalisierung kommt, wird die Situation für die Kirche unangenehmer. Überall dort, wo der Dialog besser funktioniert, wie etwa im Gebiet von Jos, wo eben der Vorsitzende der Bischofskonferenz Kai Gama wirkt, überall dort entfalten sich dann auch wieder Wirkmöglichkeiten. Das mag für den europäischen Zuhörer ein bisschen verwirrend klingen, nicht? Weil wir sagen, bitte ein Staat, ein Recht. Das ist dort nicht so. Einerseits, weil es eben diese bundesstaatliche Struktur in Nigeria gibt, aber andererseits auch, weil es an vielen Orten noch die traditionellen Machthaber gibt, die die eigentlich entscheidenden Kräfte sind. Und an manchen Orten funktioniert dann die Kooperation gut und an anderen Orten wiederum wird sie sehr schwierig. Und wenn in so eine Situation also ein Sektenprediger von außen kommt, jemand, der also nur schnell viel Geld verdienen möchte oder schnell viel Seelen an sich binden möchte, dann kann das in so einer Situation leicht zu einer Radikalisierung oder auch zur Gewalt führen.
Wir erleben ja gerade, wie sich die Tektonik innerhalb der Weltkirche verändert. Wir haben erstmals einen Papst aus Lateinamerika. Und wir sehen ja auch in vielen Erdteilen, besonders eben in Afrika, wächst die Kirche. Bei uns in Europa nimmt das Christentum ab. Sie haben eben auch die vielen Berufungen im Süden des Landes, im Süden Nigerias erwähnt. Wie schätzen Sie die Lage ein? Wie wird das die Weltkirche in der Zukunft verändern?
Ja, also es ist tatsächlich für das Christentum Afrika weiterhin ein großer, ich sage es ganz profan, ein großer Wachstumsmarkt. Ich meine das jetzt gar nicht kommerziell, sondern nur Europa ist ein wirklich tief säkularisierter Kontinent, der eine neue Evangelisierung braucht, also die neue Verkündigung des Glaubens, des uns bereits ja verkündeten, bekannten Glaubens. In vielen anderen Kontinenten wird alles zutiefst religiös gesehen und religiös intoniert. In Afrika ist es so. Afrika ist ein religiöser Kontinent, wo es auch kein Vakuum gibt, wo sich die katholische Kirche zurückziehen würde, würde eben anderes Platz greifen. Ich glaube, dass die Kirche in Afrika eine große Zukunft hat, aber auch noch sehr, sehr viel Arbeit in den eigenen Ländern hat. Also man sieht das an der Vielzahl der Probleme, über die wir ja gerade sprechen konnten. Was bedeutet das für die Weltkirche insgesamt? Ich glaube, dass die Zeit vorbei ist, in der die Europäer einseitig die Gebenden waren. Diese Zeit ist lange vorbei. Wir sind aber auch nicht in einer Situation, wo wir nur noch nehmen, also wo wir sagen können, Kirche aus Afrika, Kirche aus Lateinamerika, kommt herüber zu uns und helft uns, so wie eben dieser Makedonier dem Paulus im Traum oder in der Vision einst zurief, komm herüber zu uns nach Europa und hilf uns. In dieser Situation sind wir sicher noch nicht, sondern wir brauchen beides. Wir brauchen ein weltkirchliches Geben und Nehmen, einen Austausch der Charismen und der Talente. Also die Frage, was können wir voneinander lernen und was können wir einander geben? Wir müssen lernen, immer mehr weltkirchlich zu denken. Ich weiß, Kirche in Not ist da bereits ein Vorreiter seit vielen Jahrzehnten und ganz vorne mit dabei in dieser Sicht. Weltkirche heißt ja nicht nur Rom, sondern Weltkirche heißt tatsächlich die Christen allüberall auf der Welt, die Getauften allüberall auf der Welt bilden ja einen Leib, den Leib Christi. Christus ist das Haupt, wir sind die Glieder. Und sie haben einander zu dienen, also jeder dem anderen. Und ich glaube, man wird da noch mehr und mehr entdecken, wie viel an Talenten, wie viel an Charismen in anderen Kontinenten steckt, wie viel wir von den anderen lernen können, aber wie sehr auch wir noch immer zu geben haben.
Herr Bayer, schauen wir gegen Ende unseres Gespräches noch in die Zukunft, versuchen wir es zumindest. Da hat Boko Haram ja vor kurzem den Christen in der Nordregion ein Ultimatum gestellt, den Norden des Landes zu verlassen. Was wird jetzt passieren? Ist eine Massenflucht zu befürchten oder sogar ein Bürgerkrieg?
Also wir haben tatsächlich schon immer wieder Fluchtbewegungen in Nigeria. Auf der einen Seite gibt es eine Landflucht, also die Menschen fliehen aus ihren angestammten Gegenden in die Städte. Das wirkt sozial fatal, weil sie dort nicht die Arbeit finden, weil sie dort nicht die gleichen Rechte finden wie die Angestammten. Und damit werden diese Menschen auch wieder zu Opfern und sind ausgesetzt der Gewalt, des Terrors und der Willkür der staatlichen Behörden. Wir haben zweitens eine gewisse Fluchtbewegung aus den Bundesstaaten, die Scharia-Recht eingeführt haben, Richtung Süden. Mir sagte der Erzbischof Kai Gana, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, dass tatsächlich viele Menschen geflohen, viele Christen geflohen sind aus diesen Ländern. Viele von ihnen aber auch wieder zurückgekehrt sind, nachdem sie gesehen haben, dass diese Radikalisierung, die sie befürchtet haben, nicht in derselben Weise kam. Der Boko Haram-Terror führt dazu, dass Angst und Schrecken sich breit machen, dass viele Menschen auch ihre Häuser verlassen müssen, ihre Wohnsiedlungen verlassen müssen. Ich selber konnte besichtigen eine Gegend um die Kathedrale von Jos herum, wo früher viele Christen gelebt haben, die einfach dem Terror gewichen sind und dann in einen anderen Stadtteil gegangen sind. Ich glaube aber nicht, dass es dazu kommt, dass tatsächlich die Christen aus dem Norden jetzt in einer Massenflucht in den Süden gehen. Und zwar einfach deshalb, weil sie dort weder eine Chance auf Arbeit haben, noch auf Gleichberechtigung. Denn es gibt in Nigeria neben den Bürgerrechten auch die sogenannten angestammten Rechte. Das heißt also Menschen, die nicht in dritter, vierter Generation bereits in einer Gegend leben, haben nicht dieselben Bürgerrechte an einem Ort wie die, die immer schon da waren. Das führt dazu, dass die Menschen weniger mobil sind und weniger ihre eigene Heimatgegend verlassen können, weil sie genau wissen, sie werden immer die Unterprivilegierten sein. Selbst ihre Kinder und Enkel werden noch unterprivilegiert sein. Dazu kommt, dass sie ja auch in anderen Landesteilen weiterhin Gefahren und vor allem der staatlichen Willkür, der Willkür der Behörden ausgeliefert sind. Die Kirche tut auch alles, damit die Menschen da bleiben können, wo sie sind. Nicht überall ist es möglich. Also in vielen Situationen weichen Menschen der Gewalt. Aber es wäre fatal, wenn es tatsächlich zu einer Massenflucht aus bestimmten Gegenden des Nordens, besonders in Gefahr ist war natürlich der Nordosten, also das Kernland von Boko Haram, wenn es dazu käme.
Herr Bayer, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, alles Gute.
Über den Terror von Boko Haram und die katholische Kirche in Nigeria haben wir heute gesprochen mit dem Journalisten Stefan Bayer. Wer die Tagespost noch nicht kennt, kann unter www.die-tagespost.de gratis Leseproben anfordern. Und wer die nigerianische Kirche einmal hautnah erleben möchte, hat bereits am nächsten Wochenende dazu die Gelegenheit. Am Samstag, den 13. April, veranstaltet Kirche in Not einen Begegnungstag in der Gebetsstätte Marienfried. Gäste werden sein der katholische Erzbischof von Jos, über den wir heute auch schon gesprochen haben, nämlich Ignatius Kaigama, und aus Ägypten der Seelsorger für deutschsprachige Katholiken im Nahen Osten, Monsignore Joachim Schrödel. Herzliche Einladung dazu, weitere Infos im Internet oder bei Kirche in Not. Das war's für heute bei Weltkirche aktuell. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen einen schönen und gesegneten Tag.